Und beten. Lieber Herr, es gibt Dinge, die uns immer wieder tief erschüttern. Aber das ist zu wenig. Sie sollen uns zur Buße treiben. Dass wir immer wieder das Wunder deiner Liebe in unserem Leben neu entdecken. Es ist alles unverdient, wenn wir heute leben, dass du unserem Leben Raum gibst, Gnade bei Menschen, Vertrauen und Anerkennung. Ich möchte nicht immer um deinen Schutz bitten, aber wir wollen auch eintreten, priesterlich in unserem Volk, für andere Menschen, die in schwierigen Aufgaben stehen, auch für Menschen, die schuldig geworden sind oder die unschuldig leiden oder was es nun ist. Dass wir in den Riss treten für unser Volk. Und es ist uns oft unheimlich, welche Mächte wüten. Auch über dem Lesen der Offenbarung mach uns deine Gnade ganz groß. Und das, was du uns heute Abend schenken willst, dass wir dich einmal sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht und dass du heute unter uns wohnen willst. Amen. Wir haben noch einen Rest von Offenbarung 14 zu lesen. Offenbarung 14 von Vers 14 ab. Wir hatten ja das letzte Mal den schönen Durchblick zur Schar, die vor dem Thron Gottes steht. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu: Setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winsermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer, und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu: Setze dein scharfes Winsermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winsermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Wir nehmen Kapitel 15 jetzt noch bis Vers 4. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an den gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich ja nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Wir haben immer wieder kleine Schwierigkeiten beim Verständnis der Offenbarung, dass wir mit der zeitlichen Abfolge ein wenig Probleme kriegen. Wann wird alles passieren? Das interessiert uns immer wieder. Und wo steht der Uhrzeiger an der großen Weltenuhr? Ich habe es Ihnen oft genug gesagt und werde Sie immer wieder langweilen an dieser Stelle. Ich bin der Meinung, dass der Johannes keine genaue, exakte chronologische Abfolge bietet. Und zwar aus einem Grund. Er schildert ja eigentlich Dinge, die er hinten wieder schildert in Offenbarung 20. Er nimmt das vorneweg, und das macht er. Er macht das nicht, weil er das will, sondern weil ihm Gott das so zeigt. Denn am Ende ist das Gericht, warum schildert er es dann in Kapitel 14? Offenbar enthüllt Gott Dinge, so wie er es uns sehen lassen will, und Jesus selber hat uns ja gewarnt, wir sollten nicht versuchen, einen Terminplan heraus abzuleiten. Wir sollten gewisse Dinge erkennen und sehen, aber wir sollten uns hüten, das auch in einen Rhythmus zu bringen. Denn auch das, was Kapitel 15 steht, ist genauso wie in Kapitel 7 oder wie wir es letzte Mal haben, die Schar, die vor dem Thron Gottes steht. Und das ist ja erst da, wo Gott uns zu sich nimmt. Wenn Sie mich hier fragen, muss ich Ihnen immer sagen, ich kann es Ihnen mit unserer irdischen Begrifflichkeit nicht besser sagen. Auf der einen Seite sagt Jesus, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wer an mich glaubt, wird den Tod nicht schmecken. Dann steht wieder da von der Auferstehung der Toten. Ich kann es Ihnen nicht besser erklären, dass hier irgendwo unsere irdischen Verstehensmaßstäbe nicht ausreichen für das, was uns das Wort Gottes sagt. Die einen sagen, das sind Widersprüche. Ich denke, es wird sich lösen, wenn wir in der neuen Art des Schauens und des Erkennens hinter der Todesschwelle in der Herrlichkeit sind. Und es ist auch überhaupt nicht wichtig für uns, die Weltenuhr Gottes zu kennen, da wahrscheinlich das Todesdatum und das Heimgerufenwerden für uns viel näher dran steht, obwohl wir auch oft meinen, es könnten Dinge in der Welt nahe dabei sein, an der Vollendung. Wir wollen es offen lassen. Wir wollen es dem Herrn überlassen. Wir bitten ihn, dass er die Plagen verkürzt, um der Auserwählten willen. Aber mir ist ganz wichtig, dass wir nicht in diesen Fehler verfallen. Jetzt abzuleiten und zu sagen, ja, was ist jetzt? Es gibt eine Teilauferstehung, was passiert da wieder? Ich würde das wirklich bitten, nicht so zu tun. Manche Leute, die schreiben ja ganze Bücher drüber, wie das ist bei der Entrückung, wenn da plötzlich die Leute vom Autosteuer weggeholt werden und dann rast das Auto führerlos über die Autobahn weg, dann muss man eigentlich sagen, dann dürfen gläubige Leute mit Rücksicht auf die Entrückung eigentlich nicht auf der Autobahn Auto fahren. Denn das ist zu riskant für die anderen Leute. Verstehen Sie, da wird's irgendwo, meine ich, albern und dumm, dass irgendwo der Herr uns überrascht mit seinen Zusagen und dass er sie einlöst und dass das Wort Gottes buchstäblich sich erfüllt. Das glaube ich fest. Aber ich glaube, dass es manchmal kindisch wird, wenn wir es in ein Begriffssystem bringen wollen. Und jetzt gehen wir einfach mal entlang, was uns der Herr zeigt und was wir wissen müssen. Hier ist zuerst da, dass eine Ernte eingebracht wird. Der, der auf der Wolke sitzt, auf der weißen Wolke, das ist also keine dunkle Wetterwolke, das ist eine Beschreibung Jesu. Woher weiß ich das? Weil es heißt, gleich einem Menschensohn. Was heißt Menschensohn? Das ist ein alter Begriff aus dem Danielbuch, ein Prophetenbegriff, der ein Hoheitstitel Jesu ist. Menschensohn ist ein Wort für den großen Weltenrichter. In der Bibel bedeutet das nicht eine Niedrigkeitsaussage, sondern ein Hoheitstitel Jesu. Theoretisch könnte Menschensohn, rein übersetzt vom Hebräischen oder Aramäischen, auch heißen Mensch. Aber es ist natürlich in der Bibel ganz anders gemeint und es hat diese Doppelbedeutung. Und es ist hier ganz deutlich klar gemeint, der eine Urmensch, das Ebenbild Gottes in der Vollkommenheit, der Herr der Welt, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Ich bin der Meinung, hier ist ein Vorgriff genommen auf die Wiederkunft Jesu. Darüber können wir uns jetzt unterhalten. Die einen sagen, nein, es handelt sich doch um ein Datum, das vorher ist, wo der Herr seine Gemeinde zu sich holt. Wir hatten schon einmal eine solche Stelle der Bibel. Ich will hier nicht streiten. Seien Sie Ihrer Meinung gewiss. Wir wollen das erkennen, was wir sehen und wollen das miteinander austeilen, was wir kennen und wollen keine andere Meinung irgendwo in den Dreck ziehen. Und hier geht es darum, dass der Herr seine Ernte einbringt, das sind die Glaubenden. Die Ernte ist reif, das heißt doch, die sind gewachsen in der Heiligung, die haben ihr Leben Gott zur Ehre gelebt und das ist ein wunderbares Wort für uns heute, dass Gott uns dazu gesetzt hat, dass wir für ihn reifen. Das Leben ist keine Last. Und das ist auch wichtig für die alten Menschen, die immer sagen, was tue ich noch? Ich warte jetzt immer mehr, komme immer näher an die Schwelle, wo Gott mich heimruft. Das Leben ist ein Reifen, so wie eine Garbe noch stehen muss, bis sie die volle Reife erlangt hat. Und gerade das ist auch etwas Schönes, das Reifwerden im Glauben, im Alter. Gott sei Dank werden wir nicht in der frühesten Jugend zurück zum Herrn geholt, sondern wir dürfen auch im Glauben zunehmen und wachsen. Die Zeit der Ernte ist gekommen, die Ernte ist reif geworden, im Vers 15. Die Macht hat Jesus, der wiederkommende Jesus, um diese Ernte einzubringen. Und das ist auch wichtig für uns, dass die Zukunft der Weltgeschichte hier in seiner Hand liegt. Wir hatten solche schweren Abschnitte vom Antichristen zu lesen, der ja jetzt immer noch auf der Welt wütet. Und darum ist es tröstlich, dass gerade Gott ein wenig den Terminplan durcheinander bringt. Das meine ich immer wieder. So hat Johannes das damals dieser verfolgten Gemeinde in der ersten Christenheit verkündigen dürfen. Immer wieder sahen sie den erhöhten Christus. Und wenn sie das etwa in der Kirche von Ravenna im Auge haben, wie das auch in diesen ersten Christengemeinden gelebt hat, das Wissen um den Weltenrichter Jesus, dann war das der Trost in den schweren, schrecklichen Verfolgungen, die damals hinweggingen. Und die Erde wurde abgeerntet. Warum kriegt Jesus einen Befehl von einem anderen Engel im Vers 15 und rief dem zu, der auf der Wolke saß? Ein Engel gibt Jesus einen Befehl. Das heißt doch ganz klar, auch Jesus empfängt die Befehle vom Vater. Solche Dinge sind wichtig zu beobachten und helfen uns ein wenig, auch Glaubenszusammenhänge zu verstehen. Die zweite Ernte, von der da steht, ist eine andere. War im ersten Bild, wo die Gemeinde heimgeholt wird, wo manche dann sagen, das ist doch ein Bild der Entrückung. Ich habe nichts dagegen. Heimholen zu Gott. Wir wollen abwarten, wann er uns heimholt. In Amerika ist das bei den Evangelikalen eine ganz furchtbare Spaltung geworden, sodass viele auch in der Missionsarbeit nicht zusammenarbeiten können über der schwerwiegenden Frage, ob die Entrückung vor der Trübsal kommt, in der Trübsal oder nach der Trübsal. Und das sind solche tiefen Gegensätze, dass man das oft noch lesen kann bei der Mission, in welcher Gruppierung sie nun eingeordnet werden wollen. Aus diesem Grund sage ich das, weil wir einfach ein wenig aufpassen müssen, dass wir nicht Fragen, die uns der Herr in der Klarheit nicht beantwortet hat, nicht zu trennenden Fragen werden lassen. Wer seiner Meinung gewiss ist, soll sein. Ich meine, dass hier verschiedene Auslegungen möglich sind, auch für die, die das Wort Gottes unverkürzt ehren und lieben. Aber da war beim ersten Bild noch der wunderbare Klang der Sensen. Die meisten von Ihnen haben das noch erlebt, wie man im Getreidefeld mit den Sensen gearbeitet hat, bevor die Mähdrescher klapperten. Also dieser schöne Klang der Ernte, es war etwas Wunderbares. Die Erntelieder, die gesungen wurden, die Fröhlichkeit beim Ernten. So ist im Kapitel, ab Vers 17 nun etwas anderes. Es ist das Gericht. War es vorher die Ernte der Gnade, so ist es jetzt das Zorngericht Gottes. Die Bibel spricht ja immer wieder vom Zorn Gottes. Wenn heute in unserer Gesellschaft das so arg beschworen wird, das moralische Gewissen unseres Volkes, die Gesellschaft mit der moralischen Kultur, ich meine immer wieder, dass das vielleicht so schwierig ist, dass wir die Orientierung am Maßstab Gottes verloren haben. Dass Gottes heilige Gesetze nicht mehr gelten. Und das ist hier in der Bibel so klar gesagt, dass der Zorn Gottes über diese Welt liegt, wenn Sie etwa sich erinnern an den Abschnitt von Paulus im Römer 1, die ganzen zerstörten Lebensinhalte der Menschen, von denen Paulus spricht, die nichts mehr erkennen können, weil ihr Verstand verfinstert ist, die ihr Leben verdrehen, die auch in alle Verirrungen fallen, weil sie Gott nicht mehr kennen. Und auch hier steht wieder vom Zorn Gottes. Das, was im Griechischen da steht, ist wirklich ein Zorn, so wie man ihn nur bei Menschen, bei Personen beschreibt. Gott zürnt über diese Erde. Und wenn uns Dinge erregen und Vorgänge in der Welt erregen, wenn manchmal empört sagen, wie kann sowas passieren? Wie viel mehr sagt das Gott über dieser Welt und über uns? Und das ist auch wichtig, dass wir diese Gerichtsworte lesen, hören, zur Kenntnis nehmen. Hier wird plötzlich die Welt zertreten wie in einer Kelter, und es ist mit schweren Worten gesprochen von dem Blut, das hier fließt. Da sagt man ja, wie ist denn das in der Bibel möglich? Ist jetzt komisch. Nach all dem, was diese Welt an Unrecht getan hat, empört sich der Mensch und fragt, dann, wenn Gott Gerechtigkeit übt, wie das geschehen kann. Es nimmt ja keiner übel, wenn ein Terrorist, der so und so viele erschossen hat, ins Gefängnis wandert. Da hört man noch ganz andere Worte, als man sagt, der gehört ermordet, getötet, Todesstrafe. Wie wenn Gott nicht Grund hätte, über dieser Welt das letzte Urteil zu sprechen. Das steht in der Bibel, dass Gott es vollzieht. Und ich meine immer wieder, dass da nichts von Allversöhnung steht, sondern von einer Scheidung, von der einen Ernte und von der anderen Ernte. Und das sind harte Worte in der Bibel. Zwei werden mahlen an einer Mühle, der eine wird angenommen, der andere wird verworfen. Zwei werden liegen auf einem Bett, der eine wird angenommen, der andere wird verworfen. Dass wir uns drum kümmern müssen, wo bin ich mit meinem Leben? Ist mein Leben mit Gott in Ordnung gebracht? Habe ich Frieden mit Gott? Ist das wirklich so, dass ich ins Licht Gottes treten kann? Das ist mir schwer, wie heute die christliche Botschaft an dieser Stelle so verwässert ist. Gott lässt sich nicht spotten. Irret euch nicht. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Wir können doch nicht Gottes Gebote brechen. Und ich möchte Ihnen auch heute Abend den Rücken stärken, für Ihr eigenes Leben heute Abend Dinge einfach mal abzubrechen im Namen Gottes. Und auch da, wo Sie mit anderen Menschen reden, dass Sie wissen, es geht nicht anders. Gott kann uns nicht segnen als in seinen heilsamen Ordnungen. Und wenn wir eine Gottesbegegnung haben wollen, dann geht das nur so, dass wir auch vor Gott stille werden. Es ist ja heute oft die Frage, wie wir Gott begegnen. Und da heißt dann, muss man doch auch wenigstens mit Freude und Temperament und tanzen. Ja, aber steht auch in der Bibel, es sei stille vor ihm alle Welt. Es gibt das Erschauern vor Gottes Heiligkeit und Gegenwart. Herr, gehe vor mir hinaus. Und das spürt man auch hier in der Offenbarung immer wieder, wie schwer es dem Johannes wurde, das alles vor seinem Auge zu ertragen, zu empfinden, zu hören. Es gibt keine Trennung in der Bibel zwischen dem Gott, der am Sinai sich dem Volk Israel offenbart, der die Gebote verkündigen lässt, wo die Israeliten aufschrien und sagten, wir können das gar nicht einhalten. Das ist auch der Gott, von dem Jesus sprach. Und da gibt es nichts anderes. Und Jesus sagt, fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verdammen kann in die Hölle. Das soll auch hier heute Abend einmal bei uns anklingen, wenn die Kelter getreten wird, draußen vor der Stadt. Aber dann kommen wir zum Kapitel 15, das Lied der Überwinder. Und ich meine, dass der Grund wirklich da bei Johannes liegt, und bei dem Herrn, der dem Johannes das gezeigt hat, dass die Gemeinde getröstet werden soll. Es wird immer nur ganz kurz gezeigt, und dann kommt schon wieder der Blick hinüber in die neue Welt. Wir können diese ganzen schweren Gerichte über die Welt gar nicht ertragen, wenn wir nicht das andere sehen würden, dass Gott für uns einen Platz vor seinem Thron bereit hat. Dieses schöne Lied, wenn auf der Erde Leid arbeiten, peinlich in die goldenen Gassen zieh ein, das soll heute Abend auch das Letzte sein, was wir hören und wo wir uns dran freuen, in der großen Vorfreude, dass diese Welt mit ihrem Unrecht und mit ihrer Gewalt einmal aufhört. Dabei haben wir unheimlich privilegierte Zeiten, wenn wir daran denken, wie die Flüchtlingsströme durch unser Deutschland gegangen sind. Das waren erst Zeiten des Unrechts und des Verlassenseins und der Einsamkeit und im Kriegsgefangenenlager und was alle Leute, was so manche durchgemacht haben. Wir haben heute Zeiten des großen Vorrechts, aber wir wollen unseren Blick auf die neue Welt Gottes richten. Zuerst wird noch einmal hingewiesen im ersten Vers auf die Engel, die die letzten sieben Plagen haben. Die kommen dann im Kapitel, die Zornesschalen ab Vers 5. Weshalb nehmen wir die das nächste Mal dran? Sondern wir wollen jetzt das praktisch ausklammern und nur noch das sehen, was Johannes sieht. Die Bilder sind uns etwas fremd. Das gläserne Meer, das ist hier der Gegensatz zu dem Völkermeer, dem wild aufgewühlten Völkermeer, also wie die Nationen der Erde miteinander ringen. Sie können das ja nicht ahnen, weil wir in Europa die nationalen Konflikte nicht so erleben. Da liest man zwar in Nordirland von Konflikten oder bei den Basken in Spanien, aber etwa so ein afrikanisches Land wie der Sudan hat 500 Stämme. Das sind Völkerschaften, die sich leidenschaftlich bekämpfen. Dann verstehen Sie, warum diese Länder nicht zur Ruhe kommen. Dieses brodelnde Völkermeer. Wenn Sie die Bilder sehen, wie heute auf Sri Lanka diese Kämpfe toben. Dieses Völkermeer ist in einem unheimlichen, maßlosen Unrecht einer dem anderen den Lebensraum abschneidet. Und wir müssen doch mal unsere lieben Balls auch über Südafrika reden lassen. Es sind ja viel Interessierte drin. Das ist eben das Problem der Völker, die miteinander ringen. Das lösen sie auch nicht. Das lösen bloß Sprüchklopfer am Stammtisch. Und das Schöne wird sein, dass einmal in der Ewigkeit die Nationen und Völker in einer wunderbaren Harmonie zusammenstehen. Es wäre schön, wenn in unserer christlichen Gemeinde das auch so wäre. Ich leide immer darunter, dass wir heute Abend unter uns keine Ausländer haben, keine Farbige und keine Chinesen und alle. Die Gemeinde müsste ja schon ein Vorbild der Ewigkeit sein, wo all die Nationen zusammenkommen. Das bewegt uns ja auch wieder, seitdem ihr uns draufgestoßen habt. Aber in der Ewigkeit wird es einmal sein, dass all die Spannungen wegfallen. Und darum gläsern ist ein Bild für das Durchsichtige, Klare. Da gibt's keine Rivalität mehr und keine Feindschaft mehr. Mit Feuer vermengt. Das ist gereinigt, geheiligt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier, über den Antichristen, über die Verführung, über das Bild und über die Zahl seines Namens, die nicht das Mahlzeichen an ihre Stirne genommen haben, das ist ja dem Johannes wichtig gewesen, Überwinder zu sein, sich nicht verführen zu lassen durch all dieses, was da in der Welt an Widergöttlichem kommt. Liebe Schwestern und Brüder, dass wir unseren Lauf vollenden. Oft wird es uns schwer, wenn wir sehen, dass eine ganze Reihe von Leuten, die einmal klar mit Jesus gegangen sind, nun den Weg verlassen haben. Beim Paulus kommt ja die Stelle, Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. Es gibt es auch leider bei vielen, wir sehen es besonders bei unseren jungen Leuten, da waren junge Leute dabei, die haben andere zu Jesus geführt, in ihrer Familie. Die waren missionarische Säulen. Von einem Tag zum anderen haben sie Jesus verlassen. Was ist das? War das wegen äußerer Dinge? Haben wir sie verwundet? Wir wissen es oft gar nicht, klären es nicht mehr. Wir wollen einander ermahnen, dass wir in der kurzen Zeit unseres Lebens nicht das verlieren, was uns Jesus geschenkt hat. Dass wir unseren Lauf vollenden. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Wir müssen aufeinander aufpassen, dass wir nicht das verlieren. Wir wollen dabei sein. Ich habe es Ihnen ja mal erzählt, dass mein Großvater 1921 auf seinem Sterbebett zu seiner Frau gesagt hat, dass niemand von den Kindern und Engeln fehlt, mal vor dem Thron Gottes. Das soll unsere Sorge sein, weil das schlimm ist. Vielleicht hat einer nur sich verloren in die Dinge dieser Welt und war ihm das wichtig. Und das steht auch in der Offenbarung da, dass nicht einfach alle dastehen, sondern eine Scheidung ist. Und wir wollen doch das Wort auslegen, und das ist mir heute Abend wichtiger als irgendwelche andere Lehren noch, dass wir das sehen, die den Sieg behalten hatten über das Tier. Der Antichrist ist nicht die letzte Gefahr und auch die Verführung und die widergöttliche Macht, sondern dass wir den Sieg behalten. Das ist was Großes, dass die Gemeinde hindurch, sie hat nie das Lob der Welt und sie wird nie die Anerkennung der Welt haben, aber dass wir den Sieg behalten über diese Verführungsmächte, das ist uns wichtig. Und sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, es gibt zwei Lieder Moses. Welches wird einmal in der Ewigkeit gesungen? Ich bin gespannt. Vielleicht werden beide gesungen. Wissen Sie welche? Steht ja Ihnen unten dran. 2. Mose 15, das ist das eine Mose-Lied, das schlagen wir mal auf. Das ist nämlich schön. Warum werden wir das singen in der Ewigkeit? Weil das dem entspricht, das ist ein Motto für den Lebenskampf, den wir zu führen haben. Auch für unseren letzten Weg, bis wir heimkommen in die Herrlichkeit. Ist ja immer auch noch unsere Befürchtung, Herr, mach mein Sterben leicht, führe mich nicht durch schwere Tiefen hindurch. Und wenn Sie mal in Lebensbeschreibungen lesen, mir ist das ja so wichtig und habe es oft erzählt, gerade bei dem Heilsarmee-Gründer, das ist eine tolle Biografie, dem William Booth, da kommt sie auch noch in der Nacht vor dem Sterben, wie sie sagen, es war uns, als wie wenn wir durchs Rote Meer gingen. Das war ihnen eine Hilfe, noch einmal zu sagen, jetzt bevor diese Frau noch heimgeht in diesen schrecklichen, schweren Krankheitsschmerzen, den furchtbaren Blutungen, die sie da hatte, diese junge Frau, noch einmal zu sagen, wir sind jetzt wie Mose am Roten Meer und jetzt müssen wir durch, bis wir zur Herrlichkeit kommen. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Vielleicht ist auch das bezeichnend, dass das so oft heißt, ich will. Ja, warum preist er den Herrn nicht? Er kann es ja erst tun, wenn er hindurch ist, richtig preisen. Das geht eben doch immer bei uns nur durch Tränen und durch Leiden. Der Herr tut große Wunder, wie die Feinde zerschlagen werden und wie er sein Volk leitet, das er erlöst hat. Vers 13. Dieses Lied wird in der Ewigkeit gesungen werden. Und wo steht das 2. Mose-Lied? 5. Mose 32. Das Lied des Mose. Also beides sind theoretisch möglich, denn das war ja beides für die Gemeinde damals klar. Ich will den Namen des Herrn preisen, er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. In der Ewigkeit wird es einmal keine Zweifel und keine Fragen mehr geben. Gedenke der vorigen Zeiten. Wichtig ist mir, dass das Bild des Durchzugs durchs Rote Meer auch für die vor uns stehende schwere Periode der Vollendung unseres Lebens uns tröstlich und ermutigend wird. Die Israeliten haben auch gesagt, da kann ich nicht hindurchgehen. Und wir haben ja auch bei Gemeindegliedern sehr schwere Sterben erlebt, wo wir zum Herrn geschrien haben, mach doch Ende, ein Ende. Und ich glaube, dass der Herr bei seinen Leuten dennoch das erfüllt, was hier steht. So wie es heißt, das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind, auch so wird es hier sein, die das Lied singen, groß und wunderbar sind deine Werke. Und von rückwärts her betrachtet bleiben auch keine Rätsel mehr. So oft wie hier die Fragen stellen, warum und wieso. Ich möchte gar nie die Warum-Fragen beantworten. Die lassen sich nicht beantworten. Wenn eine Mutter ein Kind verliert im Sterben, da gibt's keine Antwort drauf. Das ist so schwer und so widernatürlich. Und wer da probiert, irgendein Ja zu finden im Reden zum anderen, der handelt unbarmherzig. Kann nur sagen, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und einmal werden wir ihn nichts mehr fragen, sondern nur noch diesen großen Lobgesang singen. Wenn wir dabei sind bei der Schar, die hatten Harfen in den Händen. Für uns bedeutet das ja alles nichts mehr. Aber ich habe mich so gefreut, wie in den letzten Jahren die jungen Leute wieder so gerne eine Klampfe in die Hand nahmen. Wir sind schon so karg geworden und haben das gar nicht mehr. Da gibt es ein Negro-Spiritual, wo das so schön kommt, wir kriegen alle eine Harfe. Und da muss man die New Orleans-Neger sehen, die da schrecklich als Sklaven auf den Plantagen waren. Und sich gefreut haben, wenn sie einmal vor dem Thron Gottes ihre Lieder singen. Da sagt der andere, es war Vertröstung. Aber in den meisten Dingen dieser Welt gibt's nur eine Vertröstung. Was wollen Sie denn anderes sagen? Welche Dinge lassen sich auch, die wenigsten Dinge lassen sich in dieser Welt reparieren. Die meisten lassen sich nur vertrösten. Und darum hoffen wir auf eine neue Welt. Wir wollen deshalb nicht blind werden für die Dinge dieser Welt, aber wir dürfen uns auch freuen. Unser Jugendchor hat das so wunderbar gesungen, wenn Sie es noch im Ohr haben, ihr werdet es mal wieder singen, vielleicht am Ewigkeitssonntag oder wann. So eindrucksvoll dieses Lied. Herr, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Das, was von unserer Seite so rätselhaft aussieht, dass die Wege auch der Geschichte und der Menschen ja wirklich bloß von Unrecht behaftet sind. Wir sehen am Ende die Heilsgeschichte Gottes. Und es ist etwas ganz Großes, wenn Sie ein Auge haben, nicht nur auf das, was im Fernsehen, in Nachrichten kommt, die Weltgeschichte, die abläuft, sondern die aufregendste Geschichte ist ja, dass Gottesreich gebaut wird. Dass da überall in den Ländern, in den Städten Gott seine Gemeinde sammelt. Deshalb werden wir nicht blind für die öffentliche Verantwortung, die wir haben. Aber das Entscheidende ist die Reichsgottesgeschichte. Und das wird nicht so sein, dass da irgendwo einmal das Reich Gottes läuft, sondern das Reich Gottes ist verborgen, so wie es Jesus beschrieben hat. Ein Geheimnis. Und doch reift es. Und gleichzeitig mit dem Reifen der Ernte reift auch das Böse immer massiver aus. Und das muss offenbar werden zum Gericht. In diesem schrecklichen Widerspruch lebt diese Welt. Sie werden von daher wachsam beobachten können, auch alle Verdrehungen der christlichen Botschaft, wenn man so tut, wie wenn das Reich Gottes ein Stück dieser Welt wäre oder die Botschaft hier aufgehen würde oder die Gemeinde sich in die Welt auflösen könnte. Wir wollen offen sein für alles, für alle Ungläubigen und Andersgläubigen, aber wir wollen wissen, dass das Entscheidende ist, ob Gott herrschen kann bei uns im Leben und ob wir dem Reich Gottes uns öffnen. Und das ist auch die Triebfeder der Mission gewesen. Und auch das wird dann gesungen vom Fürchten des Herrn im Vers 4 und seinen Namen preisen. Alle Völker werden kommen und anbeten vor dir. Da wird die eine Gemeinde aus allen Nationen und Völker sein. Denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Das singt jetzt die Gemeinde vor dem Thron Gottes. Und das ist ja meine komische Auslegung der Bibel, dass ich mich auch dagegen wehre, das in ein zeitliches Nacheinander auseinanderzulegen. Ich glaube, dass die, die der Herr heimgeholt hat, jetzt beim Herrn sind. Und dass jetzt schon der Lobgesang vor dem Thron Gottes erklingt, nicht nur von den Engeln, sondern auch von der vollendeten Gemeinde. Und immer wenn wir mit Paul Deitenbeck zusammen sind und eine Gebetsgemeinschaft haben, dann sagt er immer, Herr, grüße die vollendete Gemeinde. bin davon überzeugt, dass jetzt die, die heimgegangen sind, daheim sind beim Herrn. Darum wehre ich mich gegen dieses Auseinandernehmen. Ich halte nicht viel von den Gräbern. Halte nicht viel. Sie dürfen dort Liebe ausdrücken, aber sie werden auch wissen, dass irgendwann bei ihren Nachkommen dann einmal die Gräber aufgehoben werden. Ich weiß auch nicht, in welchem Zwischenraum wir da leben durch die Jahrhunderte. Ich glaube, dass es wahr ist, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und der wird den Tod nicht schmecken ewiglich. Und ich freue mich, wenn Menschen heimgeholt werden im Sterben in diese, zu dieser großen göttlichen Berufung vor den Thron Gottes. Und ich habe ja Ihnen schon einmal auch die saloppe Formulierung von Heinrich Giesen, der ja ein Original war, gesagt, wie da ein paar wichtige Reichsgottesleute gestorben sind, hat er gesagt, nanu, da sind mal im Himmel wieder tüchtige Leute nötig. So salopp und leger darf man es auch sagen in seiner Gewissheit, dass für uns, so sehr die Leute hier fehlen, wir sind zu neuen Aufgaben und Diensten auch berufen. Und wir wollen in diesen Lobgesang hier schon einstimmen. Ich hoffe, dass Sie auch die vielen Ewigkeitslieder im Gesangbuch lieben lernen. Auch dieses schöne Spitali, das wir hier nicht singen, weil die Melodie etwas schwierig ist, wie wird uns sein? Was auch in diesem Gesangbuch da drin kommt. Wenn Sie das einmal lesen, da wird die Vorfreude groß. Und lesen Sie das auch schon, bevor Sie an einem Sterbebett einen Dienst tun. Dann wird es Ihnen auch noch groß werden, wenn Sie es dann zur Hand nehmen und ein Gesangbuch haben. Das Gesangbuch ist ja ein ganz großer Schatz. Gerade da, wo die Not des menschlichen Sterbens so vor uns auftritt. Ich würde hier abbrechen und würde dann das nächste Mal weitermachen mit den Zornschalen noch einmal. Aber die Freude soll für uns weiterklingen. Wir singen noch, dann wird es kein Leid mehr geben. 501.